Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Folge, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, und zwar eine Werbung für unseren Partner Norsan. Denn wenn es um Herz-Kreislauf-Gesundheit geht und damit auch um Themen wie Cholesterin, spielt eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, das werdet ihr später noch hören, eine wichtige Rolle. Die hochwertigen Omega-3-Öle von Norsan stammen aus nachhaltigen Wildfang oder Mikroalgenzucht. Die enthalten natürliche EPA- und DHA-Fettsäuren und zeichnen sich durch einen besonders niedrigen Totox-Wert aus. Das ist ein Maß für Frische und Oxidation der Öle. Dieser Wert wird regelmäßig überprüft, damit du sicher gehen kannst, ein frisches und qualitativ hochwertiges Produkt zu nehmen. Und wenn du deine Ernährung nun gezielt ergänzen möchtest, schau doch gerne mal bei norsan.de vorbei. Alles Weitere findest du in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Cholesterin. Über Cholesterin verstehen, also die ganze Wahrheit über die Blutfette, Insulin und Statine. Wir sprechen heute mit Robert Krug. Wir hatten ihn schon öfters bei uns im Podcast. Viele von euch kennen ihn, glaube ich, deshalb auch schon. Deswegen werden wir dich, Robert, heute gar nicht vorstellen. Ganz genau, du darfst natürlich was über dich sagen, ist ja klar. Aber wir wollen direkt in das Thema reinspringen, weil ich weiß, du hast wahnsinnig viel Ahnung. Du hast jetzt das Buch geschrieben, der ganzheitliche Cholesterinratgeber. Viele von uns wissen ja gar nicht, wo sie anfangen sollen. Die gehen zum Arzt und dann steht erstmal so das Thema im Raum Cholesterin. Sie haben ein hohes Cholesterin. Ja, kaum jemand versteht wirklich, was Cholesterin ist, was es im Körper macht, wie man die Werte zu sehen hat. Ja, da bekommt man Werte wie CRP, LDL und dann kommen die Omega-3-Werte irgendwie noch dazu, Omega-6-Fettsäuren. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Auf einmal bekommt man dann im Alter Statine. Da diskutieren wir auch nochmal den Sinn oder Unsinn dieser Statine und wollen das Ganze einfach mal ganzheitlich interpretieren, so jenseits von Angst und Pauschalurteilen. Und natürlich werden wir auch die ein oder andere hartnäckige Cholesterin-Lüge oder auch Mythos hoffentlich widerlegen. Und jetzt steigen wir direkt mal ins Thema ein. Was ist Cholesterin eigentlich und welche Funktion erfüllt es im Körper? Und da darf ich jetzt das Wort an dich abgeben, lieber Robert.
Ja, vielen Dank, Feli. Cholesterin, ja, also mit Cholesterin, das ist tatsächlich, kurze Korrektur, ist ein Ratgeber, ist kein Buch. Es gibt leider auch schon eine Kritik, die sehr negativ ist, weil es halt kein Buch ist. Aber das war absichtlich. Ich wollte einen sehr, sehr knackigen, einfachen Ratgeber zusammenfassen, der halt gerade nicht jetzt 200 Seiten besteht, hätte ich ausschreiben können oder zumindest 150 oder
das
sowas.
Das glaube ich.
Ne? Genau das, aber das wollte ich gerade nicht, weil ich Menschen etwas mit an die Hand geben wollte, womit sie schnell und einfach arbeiten können. Da sind alle wichtigen Studien drin. Die Studien sind, es ist ein wissenschaftliches Dokument, wenn man so möchte. Ja, ich denke mir nichts aus und das würde ich auch nie wagen, sowas zu tun. Und von daher das einmal vorweg. Und was man noch sagen kann, der Ratgeber ist for free. Er kann sich als PDF, wie alle meine Bücher inzwischen, von meiner Website, von meiner Homepage robertkrug.com runtergeladen werden. Das so vorweg. Ja, was ist Cholesterin? Cholesterin ist ein Fettmolekül, was wir entweder selbst bauen können als Mensch oder halt, was wir über die Nahrung aufnehmen. Und dieses Fettmolekül ist essentiell, also ist absolut wichtig für uns Menschen, weil auch gesagt wird, dass der Mensch sich sehr schwer tut, Cholesterin herzustellen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der zum Teil in der Leber abläuft, um dieses Fettmolekül aufzunehmen. Deswegen ist der Körper sehr dankbar dafür, wenn wir das Cholesterin essen. Und das haben wir mit der Ernährung auch über die ganzen Jahrtausende auch immer getan. Und um die Wichtigkeit zu unterstreichen, Cholesterin ist Bestandteil aller Zellmembranen, die wir haben. Ja, wir haben ungefähr 60 Billionen Zellen in unserem Körper und jede Zellmembran hat Cholesterin drin. Es ist aber auch absolut notwendig zum Bilden von vielen Hormonen, unter anderem unseren Sexualhormonen. Es ist die Basis für Pregnenolon, unserem sozusagen Großmutterprähormon, woraus dann viele andere Hormone draus gebaut werden. Und es ist auch wichtig für die Gallsäure, das ist auch sehr spannend. Und Vitamin D wird, was ja so ein Zwischending ist zwischen Vitamin und einem Hormon, benötigt auch Cholesterin, um das zu bilden. Und da sieht man, das ist ein absolut zentral wichtiger Baustein, ein Fettmolekül, ne, um es einfach auszudrücken, für uns Menschen.
Jetzt hört man ja oft irgendwie so Cholesterin. Wenn jemand irgendwie von Cholesterin spricht, denkt man meistens, okay, das ist jetzt per se schlecht. Ja, also da weiß man noch gar nicht, ist es zu hoch, ist es zu niedrig. Wenn jemand sagt, ich habe Cholesterin, dann denkt man schon mal, okay, das muss jetzt schlecht sein. Also welche Arten gibt es jetzt von Cholesterin? Du hast in dem Ratgeber ja einige genannt. Die stehen dann so auf dem PDF, was man dann vom Arzt bekommt. Vielleicht bekommt man es auch gar nicht. Das ist nämlich auch nochmal das eine, was ich sagen wollte. Viele lassen sich die Werte gar nicht geben. Ich habe das erst meiner Schwiegermutter gesagt. Lass dir doch die Werte mitgeben. Nimm das PDF doch mit nach Hause. Weil ab und zu bleibt auch nicht genug Zeit für Arzt oder Ärztin, da genau drauf zu schauen. Aber gut, wir nehmen jetzt mal an, es gibt mehrere Werte. Da gebe ich jetzt das Wort direkt wieder an dich. Welche Werte sind es? Ist es jetzt per se schlecht, wenn jetzt der Arzt sagt, Sie haben ein hohes Cholesterin?
Genau. Und das ist jetzt so ein bisschen umgangssprachlich. Was wir damit meinen und auch der Arzt damit meint, ist, dass die Transporteiweiße, die das Cholesterin in unserem Körper transportieren, weil nichts wird oder ganz, ganz wenig wird nur einfach so passiv ins Blut reingekippt. Mhm. Wir Menschen haben für viele, viele Vitamine und halt auch gerade für das Cholesterin sogar viele verschiedene Transporteiweiße, wo das sozusagen wie so kleine Busse, wo das Cholesterin dann eingeladen wird und typischerweise gemessen wird LDL und HDL. Und da wird immer gesagt, das eine ist das Gute, das andere ist das Schlechte, das ist schon mal falsch. Sondern das eine ist eher, dass das LDL ist sozusagen der Bus, der hin zu den Zellen fährt, um die Zellen zu versorgen. Und das HDL ist der Bus, der das Cholesterin wieder zur Leber zurückfährt. Also von daher kann man da schon gar nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Hm. Sondern beide sind notwendig. Und dann gibt es noch VLDL, was eine Vorstufe ist vom LDL. Es gibt noch Lipoprotein A, aber ich glaube, da gehen wir nochmal gezielt drauf ein. Also es gibt verschiedene Lipo ist ja Fett, verschiedene Fetteiweiße, die gerne als Cholesterinwerte sind es ja letzten Endes auch, weil sie Cholesterin transportieren, aber eigentlich sind es Eiweiße, die gemessen werden im Blut, ne, und die man dann so sagt, ich habe angeblich zu hohes Cholesterin.
Ja. Das finde ich war schon mal eine sehr gute Erklärung, wie man sich das Ganze vorzustellen hat, weil ich glaube, was man so in der Schule mitbekommt, ist oft dieses, wie du schon sagtest, LDL schlechtes, HDL war immer so, hab dich lieb, hat man sich immer so gemerkt, das weiß ich noch. Ja. Aber diese Busgeschichte, das macht auf jeden Fall Sinn. Und Triglyceride, auch noch mal ein Thema, kommen wir jetzt aber auch gleich noch mal drauf. Und jetzt will ich dich fragen, warum reicht jetzt eben dieser Gesamtcholesterinwert, der ja, wenn ich mich nicht recht irre, so eine Mischung aus LDL, HDL und Triglyceride, so das Verhältnis aufmisst. Ja. Vielleicht kannst du uns erklären, warum das nicht ausreicht und wie das vielleicht sogar gemessen wird, also dieses Gesamtcholesterin.
Ja, weil, na gut, Gesamtcholesterin an sich ist erstmal okay als Wert. Als das Ganze anfing, analysiert zu werden in den 60er Jahren, gab es auch nur das Gesamtcholesterin, was gemessen werden konnte. Da konnten sie am Anfang noch gar nicht differenzieren und später konnte man dann differenzieren nach LDL, HDL, Triglyceride. Richtig, das ist ein sehr wichtiger Wert. Das Gesamtcholesterin, ja, das ist insofern, es ist schon okay, dass das gemessen wird, weil die Höhe unter Umständen einen Anhaltspunkt geben kann, dass irgendetwas nicht stimmt. Das hängt aber sehr auch von der Ernährung und vom Sport ab. Da kommen wir dann drauf. Aber der Wert alleine reicht nicht aus, ne? Weil ja. Das Gesamtcholesterin sagt mir jetzt nicht, sagt mir sozusagen nur die Quantität, also die Anzahl, sagt mir nicht die Qualität. Es sagt mir nicht, wie sieht das eigentlich aus? Ja, wie ist die Zusammensetzung von dem Cholesterin, von den Cholesterintransportproteinen, um es komplett biochemisch richtig auszudrücken? Und das ist halt unheimlich wichtig. Das ist der absolut wichtige Faktor. Wie sieht eigentlich die Zusammensetzung aus?
Ja, das fand ich auch super spannend in deinem Ratgeber. Da hatte ich auch ein paar Aha-Momente auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir kommen gleich noch drauf. Jetzt bleiben wir bei den Werten. Was sagt denn LDL alleine aus? Und warum ist das jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, LDL selber anzuschauen? Warum sind es eher dann die Subtypen oder dieses, du hast es im Ratgeber OX-LDL genannt. Ich habe das wirklich noch nicht auf einer Blutauswertung gesehen, was total interessant ist. Beschreibt auf jeden Fall oxidiertes LDL, aber vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, also LDL, man muss auch die Wissenschaftler so ein bisschen in Schutz nehmen. Also man hat in den 60er Jahren sozusagen im Nebel rumgestochert. Man hatte steigende Anzahl Raten von Herzinfarkt in Amerika. Es war ja auch der amerikanische Präsident betroffen. Eisenhower hatte einen Herzinfarkt. Und wie es so ist, ne, wir Menschen sind ja Wesen, die auch Geschichten mögen. Und dann sieht man, dass der Präsident einen Herzinfarkt hat. Und dann hat natürlich jeder Angst jetzt gehabt vor Herzinfarkt. Und man hat das fälschlicherweise in den 60er Jahren mit dem Fettkonsum in Verbindung gebracht. Mhm. Ich sag mal, das war eine Vermutung und die war aber falsch. Die ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass die komplett falsch ist. Und die Studien habe ich ja auch in dem Ratgeber drin. Leider wird, es ändert sich in Amerika gerade gehörig etwas. Ja? Denn das Thema Fett hat sich gerade vor 2 Wochen, beziehungsweise letzte Woche gehörig verändert. Endlich kommt die Wissenschaft da ins Spiel. Und diese falschen Vermutungen aus den 60er Jahren werden endlich korrigiert. Ja, aber das wird noch ein bisschen dauern, ein paar Jahre dauern, bis das auch zu uns nach Deutschland rüberschwappt.
Ja.
Aber ich will die trotzdem in Schutz nehmen. Man hatte eine Vermutung. Es gab sehr viel Gegenwind damals schon, auch in den 60er Jahren von jemandem namens Yadkin aus England, ein Arzt. Der hat von Anfang an gesagt, Leute, es ist nicht das Fett, es ist der Zucker. Ja, und da kann ich nur sagen, Ausrufezeichen, das hat sich mittlerweile bewiesen, dass es nicht das Fett ist, sondern es ist der hohe Zuckerkonsum und allgemein zu hohe, aber vor allen Dingen der hohe Zuckerkonsum, auch zu viel Kohlenhydrate, weil das dann die Zusammensetzung nämlich dann kaputt macht oder sehr, sehr stark verschlechtert von unserem Cholesterin. Aber so ist das halt entstanden. So sind die damals losgerannt und haben sich dann nur an der Höhe des Cholesterins festgebissen und meinten, man müsse das nun unbedingt nach unten bringen. Und das Nächste, was sie halt dann gefunden haben, ist dann die Differenzierung. Oh, wir können LDL messen. Ja, dann LDL müssen wir unbedingt nach unten bringen, weil man hatte rausgefunden, dass LDL häufig bei entzündeten Stellen in Blutgefäßen wurde hohe Mengen von LDL gefunden. Und so hatte man vermutet, es liegt daran, dass LDL sich einfach festsetzt, ja, wie so ein Ablaufsiphon. Aber der Mensch ist kein Ablaufsiphon, sondern der Mensch ist ein hochkomplexes Wesen mit 15.000 Enzymen und zig hundert von Hormonen, die in uns wirken. Das hat man leider alles ein bisschen ignoriert. Und da gibt's auch eine schöne Analogie zu. Das ist ungefähr genauso sinnvoll, also LDL zu verdächtigen, dass es schuld sei an den Entzündungen, ist ungefähr genauso sinnvoll wie die Feuerwehr zu verdächtigen, dass sie die Brände legt. Ja? Weil jedes Mal, wenn man anzieht, sieht man ja die Feuerwehr. Ja? Und ungefähr genauso sinnvoll ist es oder LDL versucht tatsächlich auch genau dasselbe. Es versucht nämlich den Brand, also die Entzündung zu löschen, zu korrigieren. Und der Körper braucht dafür wohl auch LDL, um da zu reparieren. Und jetzt darf man nicht das LDL sozusagen per se unter Verdacht nehmen. Was man allerdings gemacht hat, das sind immer so vereinfachte Modelle gewesen, die halt auf den Menschen immer nicht zutreffen. Und dazu habe ich in einem Buch oder beziehungsweise im Ratgeber eine wunderschöne Studie drin. Ist, glaube ich, in Dänemark gemacht, wenn ich mich recht erinnere, zumindest in skandinavischen Land, mit über 100.000 Teilnehmern, die, wo man das Blut gemessen hat, als sie mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Und damit hat sich gezeigt, dass LDL bei 50% der eingelieferten Patienten unter 100 Milligramm pro Deziliter lag, also eigentlich sogar zu niedrig. Ja? Und damit ist das Thema, dass das LDL in irgendeiner Art und Weise Aussagekraft hat über Herzinfarkt beziehungsweise Gefäßprobleme, total vom Tisch. Mhm. Ja? Es ist kein guter Vorhersagewert und es gibt mittlerweile viele auch epidemiologische Studien, die zeigen, das Risiko von erhöhten oder LDL ist generell bei 1,0. Also es hat keine Aussagekraft. Ne? Es sagt halt einfach gar nichts aus. Und diese Studie da aus Dänemark, die zeigt das halt auch sehr, sehr schön.
Ja, und was ist dieses Ox-LDL? Das nennst du nämlich in diesem Cholesterin-Ratgeber sehr oft, dieses oxidierte LDL. Was hat es damit auf sich?
Ox-LDL ist natürlich LDL, was beschädigt ist. Ne? Oxidiert wollen wir im Körper immer nicht haben. Weil das letzten Endes dann kaputt ist. Und Ox-LDL ist tatsächlich ein sehr gefährliches Molekül. Jetzt versuchen nämlich die Makrophagen, das Ox-LDL zu entsorgen. Und die werden dann zu sogenannten Schaumzellen. Ja? Und das wird auch häufig gefunden im Bereich von Gefäßverengungen und so weiter. Also Ox-LDL ist tatsächlich eine sehr gefährliche Geschichte. Da kann das LDL letzten Endes erstmal gar nichts für. Das ist ja einfach nur da, um sozusagen Fettmoleküle zu transportieren. Ox-LDL entsteht, wenn das die Fette im sozusagen im Bus oxidieren, im Transporteiweiß oxidieren. Und da besteht der Verdacht mittlerweile, dass das sehr, sehr stark einhergeht mit dem für uns Menschen vollkommen ungewohnten Verzehr von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das machen wir leider seit 1910 auf Druck der Pflanzenölindustrie. Man musste 1910 tatsächlich nicht wohin mit den Industrieölen, weil die Maschinen nicht mehr so viel Schmierung braucht. Man ist halt komplett von Dampfmaschinenantrieb und so weiter, was viel, viel Schmiere brauchte, ist man weg. Und hatte diese Öle über. Und da hat man die geniale Idee gehabt, ja, die könnte man doch in Menschen reinkippen. ja, so muss man es leider ausdrücken. Und dann wird das ja immer schön dargestellt und wunderbar mit Werbung untermalt. So ist 1910 Crisco entstanden in Amerika. Die ersten Margarine und ähnliche Konsorten haben halt hohe Mengen. Damals hatten sie auch hohe Mengen an Transfettsäuren, die mittlerweile gebannt sind. Ja, wurden ja auch mal eine Zeit lang als super oder zumindest als vollkommen unbedenklich eingestuft. Mittlerweile sind sie verbannt, weil sie extrem gefährlich sind für unsere Zellmembranen. Aber das OxLDL entsteht sehr wahrscheinlich durch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weil die unheimlich leicht reagieren, biochemisch. Ne? Wenn man sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern mag, in der 11. Klasse haben wir da so durchgenommen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren versus gesättigte Fettsäuren, beziehungsweise Doppelbindung. Das Thema Doppelbindung und Reaktion im Chemieunterricht, wer sich noch erinnern kann, bei mir ist es ja mittlerweile viele Jahre her, viel zu lange her. Aber daran kann ich mich noch erinnern, weil das war immer insofern gut zu sehen, weil da passiert was, ja, also ne, Doppelbindungen reagieren und so ist es auch, ja, das ist sogar so krass, dass Sonnenblumenöl zum Beispiel bei der Herstellung stark behandelt werden muss, weil das sofort anfängt zu oxidieren, ja, und zwar schon, wenn es sozusagen rauskommt aus dem ganzen Vorgang.
Ja.
Und das passiert bei gesättigten Fett eben nicht, weil da sind keine Doppelbindungen, gar nicht. Und das ist ein großes Problem, weil das oxidiert halt auch im Körper. Gepaart allerdings dann auch mit zu hohen Blutzuckerspiegeln. Ne? Und deswegen sage ich auch ganzheitlicher Ratgeber, weil es gehen ja immer viele verschiedene Mechanismen Hand in Hand. Und zu hohe Blutzuckerspiegel sind bekannt für den sogenannten Maillard-Effekt, dass wir halt, und das bedeutet auf Deutsch Oxidierung. Ja? So besteht dann die Gefahr, dass ein LDL-Molekül, was friedlich daherkommt und möchte das Fett zu den Fettzellen transportieren, halt viel schneller kaputt gehen kann, wenn da Punkt A, der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, Klammer auf, zu viel Kohlenhydrate gegessen werden und oder Zucker. Fructose ist noch schlimmer, ist noch Faktor 7 schlimmer als Glucose, Blutzuckerspitzen. Und gleichzeitig mehrfach ungesättigte Fettsäuren an Bord sind bei LDL. Ja, dann ist die Geschichte mit OxLDL, dass die Entstehung von OxLDL dadurch forciert wird. Es gibt auch das Thema Schwermetalle und Gifte, wollen wir auch nicht ganz unter den Tisch kehren, aber das soll heute, glaube ich, nicht unser Thema sein, was da unter Umständen auch mit reinspielen kann. Aber es sind vor allen Dingen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die tatsächlich ein Problem sind. Und das hat man auch schon in den 1960er Jahren festgestellt, das habe ich jetzt in meinem Ratgeber nicht drin, ich erwähne es mal hier so nebenbei, dass man nämlich festgestellt hat, in Interventionsstudien, also gut gemachten Studien, zum Beispiel in der Sydney-Herzstudie, aber auch in der Minnesota-Studie, das war ja eine der größten Interventionsstudien, die jemals auch durchgeführt wurden, wo Menschen, beziehungsweise in Minnesota waren es Patienten von der Psychiatrie, denen wurden die gesättigten Fette ausgetauscht durch mehrfach ungesättigte Fette. Und man hat festgestellt, dass das auf die Herzgesundheit überhaupt keinen Einfluss hatte, also gar nicht, statistisch null, dass aber die Krebsraten hochgingen. Aha. Ja. Mhm. Und das hat ganz viel mit OxLDL und auch anderen Oxidierungen im Körper zu tun, weil das ist etwas, was wir halt immer vermeiden wollen, ne? als in der Biochemie oder im Körper. Man will Oxidierung nur an der richtigen Stelle, nämlich im Mitochondrium. Ne? Da wird oxidiert, das ist okay, da wird Energie hergestellt, da entstehen auch ein paar Radikale, die dann anschließend entschärft werden und so weiter, aber man möchte keine Oxidation haben auf diesem Weg hier und in den Gefäßen. Da möchte man tunlichst keine Oxidation haben, weil der Körper das reparieren muss. Und irgendwann ist er mit seiner Möglichkeit, das zu reparieren, ja am Ende, beziehungsweise entstehen dann Verengungen Blutverengungen und so weiter. Ja.
Bevor wir jetzt auf Triglyceride und Lipoprotein A kommen, weil du schon so oft davon gesprochen hast und es eben wirklich ein unterschätzter Zusammenhang ist, sprechen wir jetzt auf jeden Fall über Insulin und Cholesterin. Du hast schon gesagt, Zucker, damals schon in der Geschichte, man hat gemerkt, okay, es war doch kein Fett, es war Zucker. Wir haben auch da tatsächlich eins unserer Bücher dem gewidmet, eigentlich sogar mehrere, weil wir ein zuckerreduzierte Kochbücher und da ist diese Geschichte auch nochmal drin, sehr, sehr spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist jetzt Insulin, also warum sollte man jetzt beim Arzt, was ich ganz nett fand, du hast geschrieben, wenn sich der Arzt weigert, was ich auch spannend fand, das in den Insulinspiegel zu messen, dann geht es zum Homöopathen oder direkt ins Labor. Also dann doch immer wieder, man muss immer Eigeninitiative ergreifen und da doch nochmal auch dem Arzt sagen, bitte, der Ärztin, bitte messen Sie das doch mal mit. Insulin ist spannend für mich, muss ich wissen. Du hast doch gesagt, es ist generell spannend im ganzen Leben eigentlich, sein Insulin zu kennen. Deswegen, ich glaube, weit über dieses Cholesterin-Thema hinaus, muss man sagen, ist das ein super wichtiger Wert. Und ja, da sieht man ja auch, Diabetesraten steigen, Insulinresistenz, ein bisschen die Vorstufe. Auch ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Wie ist da jetzt der Zusammenhang?
Ja, der Zusammenhang ist indirekt. Und Insulin ist tatsächlich der wichtigste Blutwert überhaupt. Ja, hat gerade sozusagen die Low-Carb-Community hat mal so eine Umfrage gemacht oder einen Beitrag gemacht, was ist denn der wichtigste Blutwert, wenn man nur einen Blutwert messen kann? Und das ist Insulin. Und zwar nüchtern morgens gemessen. Noch kurz dazu, ja, es gibt Hausärzte, die sich weigern, den zu messen oder sagen dann, wieso, wir messen doch Blutzucker. Nein, Blutzucker ist nicht Insulin. Sondern Insulin ist ein eigener Messwert, ist ein Hormon in unserem Körper, deswegen ist es so wichtig und es ist wichtig für ganz, ganz viele Aufbaupfade in unserem Körper und hängt zusammen mit eigentlich allen Zivilisationserkrankungen. So, bezogen auf Cholesterin ist Insulin so wichtig, weil wenn Insulin zu hoch geht. Das heißt eigentlich übersetzt, wenn ihr Insulinwert, sagen wir mal, über 6 Einheiten ist, der gute Wert ist so zu zwischen, oder der normale Wert ist irgendwo zwischen 3 bis 5,9 sowas, ja. Mhm. Wobei Leute, die sich dann ketogene, aber die kennen sich da auch aus, die haben unter Umständen sogar einen Wert von 1 bis 2. Das ist super niedrig. Da wird auch sogar diskutiert, ob das überhaupt so gut ist. Also normaler Wert ist irgendwo zwischen 3,5 und 6,0, sagen wir mal so. Wenn der Wert jetzt zwischen 6 und 9 ist, das ist schon, sagen wir mal so, gelber Bereich und alles über 9 ist sehr, sehr kritisch zu sehen. Und das ist deswegen, weil der Wert zeigt mir eigentlich an, du isst zu viele Kohlenhydrate für deinen Körper. Und das ist eine individuelle Geschichte. Ne, da kann man jetzt nicht sagen, du darfst nur 100 Gramm, du kannst aber 150 Gramm und so weiter, weil das hängt von so vielen Faktoren ab, zum Beispiel wie viel Muskeln ich habe. Ja, Leute, die mehr Muskeln haben, vertragen wesentlich mehr Kohlenhydrate. Das wissen die ja auch. Sportler essen dann auch entsprechend. Ne? Fußballer zum Beispiel haben einen Tagesenergieumsatz von 4.500, 5.000 Kilokalorien. Ne? Und ein normaler Mensch eher nur so 2.000 hat. Aber es liegt eher auch daran, dass die 4-5 Stunden dass die 4-5 Stunden am Tag trainieren. Oder andere Leistungssportler. Die müssen ja die Kohlenhydrate entsprechend essen, sonst würden sie abmagern. Also irgendwo muss man die Energie, die man verbraucht, schon essen. Ne? Absolut. Der Mensch kann das nicht aus der Luft ziehen, so einfach. Das geht nicht. Von daher sagt mir Insulin, ob ich gemäß meines aktuellen Körperstandes die richtige Menge an Kohlenhydraten zu mir nehme. Und wenn der Insulinwert dann wie über diese besagten 6, das sind milli-internationale Einheiten pro Deziliter, liegt, dann weiß ich, ich esse zu viel. Ja, und deswegen muss man dann die Menge auf die Menge reduzieren, die für einen gut ist. In aller Regel, ein Faustwert ist so 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag, gesunde Kohlenhydrate, wenn es geht, wenig Zucker, wenn es geht gar keinen, aber wenn es geht wenig zumindestens. Gesunde Kohlenhydrate sind Kartoffel, ist ein Sauerteigbrot, ist eine kleine Portion Reis. Und Kartoffeln ist halt auch eine normale Portion, 2-3 mittelgroße Kartoffeln. Sowas ist überhaupt kein Problem, das sozusagen mit einer Mahlzeit zu essen. Dann kommt man auch ungefähr, Pi mal Daumen, auf 100, 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und das ist für die meisten Menschen Vollkommen unbedenklich, damit kommt man nicht in irgendwelche Problembereiche rein. Hm. Was, aber da kommen wir am Ende noch zu, ist Stress. Stress erhöht Insulin. Aber ne, deswegen ist Stress so gefährlich, weil die beiden zusammen sind unsere Mastermoleküle. Aber zurück zu Insulin. Und wenn Insulin zu hoch geht, passiert jetzt Folgendes. Insulin verändert die Verbrennung im Körper bezüglich der beiden Hauptbestandteile, wo der Körper Energie draus herstellen kann. Der Körper kann entweder aus Fett Energie herstellen, also unser ATP, oder er kann es aus Kohlenhydraten. Ja, das ist beides möglich. Und normalerweise tendiert der Mensch dazu, die gesamten Grundenergie oder den größten Teil der Grundenergie aus Fett herzustellen. Und wenn man mal ein bisschen Leistung abruft, also ein bisschen schneller läuft oder irgendwas Anstrengendes macht, dann geht er rüber in den Kohlenhydratstoffwechsel. Der ist eigentlich sozusagen für den anstrengenden Moment des Tages oder der Woche oder so. Dafür sind die Kohlenhydrate da. Es gibt auch ein paar Gewebearten im Körper, die nur von Kohlenhydraten die Kohlenhydrate am Tag brauchen. Selbst unser Gehirn möchte ganz gern so 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag haben, braucht zwar nicht unbedingt notwendigerweise, es kann sehr wahrscheinlich komplett auf Ketonkörpern laufen, aber es hat eigentlich ganz gern 50, 60 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Also man sieht dann, ne, es gibt Verbraucher sozusagen, die lieber Kohlenhydrate verbrauchen als was anderes. Genau, Ketonkörper wären noch die dritte Art, aber die werden aus Fett hergestellt, also das letzten Endes Fettstoffwechsel. Und wenn Insulin jetzt sehr hoch ist, sagen wir mal, viele haben dann Prädiabetes, die haben Werte über 8, 9 und die haben dann so 11 bis 20 Millieinheiten Insulin, nüchtern gemessen morgens. Und das bedeutet jetzt, Insulin schreit die ganze Zeit, nur Kohlenhydrate verbrennen, es ist ja ein Hormon, also sprich ein Signal, Molekül, und das sagt den Zellen an, nur Kohlenhydrate verbrennen. So, okay. Das heißt, der Stoffwechsel in unseren Zellen wechselt sehr, sehr stark auf die Kohlenhydratverbrennung. Das ist jetzt an sich ja noch nicht so super schlimm, aber Insulin sagt halt auch, keine Fettverbrennung, Fett wegsperren. Das heißt, wenn ich jetzt abnehmen will und hohes Insulin habe, keine Chance. Ja, es geht einfach nicht, weil Insulin sagt an, dass Fett weggesperrt werden muss. Ja, das hat ja seinen Sinn, weil das, wenn wir morgens ein Frühstück essen und dann halt ganz typischerweise Kohlenhydrate mit dabei sind und das Insulin leicht steigt und dann wieder, also eine normale Menge Kohlenhydrate essen, 20 oder 30 Gramm Kohlenhydrate essen, das ist so ein größeres Stück Brot oder halt eine kleine Portion Reis, dann geht der Insulinspiegel leicht hoch und geht dann auch wieder runter. Ja? Und das ist halt, und in dem Moment möchte man das auch, dass die Kohlenhydrate, die man jetzt verzehrt hat, auch primär verbrannt werden, bis der Blutspiegel wieder normal ist. Weil das ist auch so ein Ding. Ne? Unser Körper möchte eigentlich so um die, sagen wir mal, 80 Milligramm Blutzucker im Blut haben. Und er wird total, er reagiert sofort, wenn das zu niedrig geht oder zu hoch geht. Ja, da reagiert der Körper drauf. Und wir leben halt in einem Zeitalter, wo er ständig zu hoch ist, aufgrund von Stress und falscher Ernährung. Und deswegen wird dann das passiert auch nicht sofort, das passiert so über Wochen, Monate, vielleicht sogar ne, Jahre, steigt Insulin heimlich immer mehr an und bleibt dann halt auch nüchtern viel zu hoch. Ne, das sinkt auch in der Nacht gar nicht ab. Ich sage mal, ne, ein Prädiabetiker hat einen Insulinspiegel morgens nüchtern, wie ich ihn nach einer Mahlzeit habe. Und jetzt sieht man die Gefahr, ne, weil Insulin signalisiert auch Wachstum. Und ist an den ganzen Wachstums- also und Reparaturpfaden beteiligt. Man erkennt daran, aha, Insulin ist notwendig, ja. Aber bei Menschen, die so einen hohen Insulinwert haben, da sagt das sozusagen das Hormon auch die ganze Nacht über, weil es ist ja die ganze Zeit so hoch. Die ganze Nacht über sagt die ganze Zeit Reparaturaufbau. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, bei welchen Erkrankungen das überhaupt nicht von Vorteil ist, nämlich bei den ganzen Krebserkrankungen. Man sieht das auch bei der Krebs aus, das Herauskommen, ob man eine Krebserkrankung überlebt oder nicht, ist um Faktor 2 höher, wenn der Insulinspiegel normal ist. Die Studien habe ich in meinem Fastenkompassbuch drin. Das ist so, das sind so die Zusammenhänge. Aber wir gehen wieder aufs Cholesterin zurück. Beim Cholesterin passiert jetzt Folgendes. Wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist und das Insulin dann entsprechend steigt, und das steigt dann auch bei jemandem, der einen, sagen wir mal, zu hohes Standgas beim Insulin hat, dann auch um Verhältnisse, Faktoren höher als es normal ist bei jemandem, der einen normalen Insulinspiegel hat, nach Normalzeit, wird die Leber angeregt, zusätzlich Blutzucker aus dem Blut zu entnehmen und daraus Triglyceride zu machen, Speicherform. Ja? Was an sich, der Körper weiß sich halt auch ein Stück weit nicht mehr zu helfen. Er hat diese, ne, dann Blutzuckerspitzen von über 160, 170, 200 und er will das, den Blutzucker rausbekommen. Die Muskelzellen sind ja dann schon ein Stück weit insulinresistent. Das heißt, sie hören nicht mehr so gut aufs Insulin. Sie hören noch, weil Diabetes Typ 2 ist noch nicht da. Aber sie hören nicht mehr so gut. Und das heißt, ja, sie halten sich die Ohren zu, wenn Insulin schreit, hier auch Blutzucker in die Zellen aufnehmen. Unter Umständen sind sie auch einfach voll schon und bauen auch deswegen dann die Insulinrezeptoren ab. Das heißt, die Muskelzellen muss man auch mit viel höheren Insulinwerten immer dazu anregen, überhaupt noch Blutzucker aufzunehmen. Und in der Verzweiflung macht dann die Leber Triglyceride. Und deswegen sind dann die Triglyceride auch ein indirekter Messwert sozusagen für Insulin. Das heißt, wer Triglyceridwerte morgens nüchtern gemessen über 150 hat, der weiß auch, der hat auch viel zu hohe Insulinwerte. Also das ist trotzdem, messen ist besser als raten, ja. Immer. Und Insulin kostet auch noch so nebenbei bemerkt, man muss es selbst zahlen in aller Regel. Der Arzt wird es nicht als, also er wird es als Igelleistung, wenn er es macht, als Igelleistung abrechnen müssen. Das kostet 13 Euro, kostet jetzt nicht so die Welt. Und ist halt, wie man sieht, diese Zusammenhänge, ne, es hängen dann noch ganz, ganz viele Erkrankungen dran. Die habe ich auch auf einer Seite kurz aufgeführt. Oder wer meinen Fastenkompass auch als PDF kostenlos verfügbar sich mal runterladen möchte, da stehen die Erkrankungen, die mit Insulin im Zusammenhang sind, stehen alle auf einer Seite so zusammengefasst drin. Oder viele, es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und das ist das sozusagen, das sind alle Zivilisationserkrankungen, die wir heutzutage haben. Und auch immer so komplett etwas komplexeren Ablauf, Entschuldigung, einige sind ja schon, aber komplexeren Ablauf reinzubringen, ja, die Gesundheit unserer Gelenke hängt vom Insulin ab. Ja? Und das lasse ich, und zwar auch wieder indirekt, weil dadurch gewisse Abbauproteine nach oben geregelt werden, ja, was halt alles nicht normal ist. Und Aromatase, da habe ich jetzt gerade wieder noch eine News zugeschrieben, unsere Aromatase-Enzyme, die beim Mann Testosteron in Östrogen umwandeln und bei einer Frau Östrogen in Testosteron umwandeln, also genau die Richtung, wie man sie nicht haben will, auf beiden Seiten, da ist hohes Insulin für verantwortlich. Ja? Und das muss man beim Mann sofort dann eigentlich wissen, ne? Dass man nicht sagt, oh, lass uns mal Testosteron spritzen oder irgendwie zu sich nehmen, sondern erstmal gucken, oh, das Insulin ist zu hoch. Müssen wir mal an der Ernährung arbeiten und vielleicht sind die Testosteronwerte schon wieder normal. Aber jetzt zurück hier auf unser Cholesterin. Es passiert in aller Regel Folgendes. Wenn Insulin zu hoch ist, ist HDL niedrig. Das heißt, HDL ist dann immer meistens deutlich unter 50, bei einigen sogar deutlich unter 40 Milligramm pro Deziliter. Man möchte es eigentlich mindestens über 60 haben. Optimal ist ein Wert über 70. Und die Triglyceride sind dann mindestens über 100. Ich habe auch schon eine Leserin mal gehabt, die mich angesprochen hat, die hat einen Triglyceridwert von 550. Ui. Ja, und da sieht man natürlich, normal ist irgendwo 50 bis 70, wenn man jetzt noch nie, 70, ich hatte immer einen Wert von 70 und ich habe bis 2016 ja leider mich auch falsch ernährt, mit viel zu viel Kohlenhydraten. Und ich hatte einen HDL-Wert immer so nur um die 40 rum. Ne? Und kaum hatte ich meine Ernährung geändert, habe ich ja auch in einem meiner Bücher oder habe ich auch diese Übersichtstabelle drin, war mein HDL fast doppelt so hoch bei 80, 86 oder so hatte ich an Werten und Triglyceriden waren dann nur noch bei 45. Und das ist natürlich optimal, das war auch sehr, sehr ketogen, low-carbisch. Aber man sollte zumindest dazu sehen, dass das HDL in Milligramm pro Deziliter gemessen, HDL einen größeren Wert hat als Triglyceride. Also man möchte HDL so 70 haben und Triglyceride sollten unter 70 sein. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Das bedeutet sozusagen auch, dass dann der Insulinwert mit 99% Wahrscheinlichkeit okay ist. Deswegen kann man das jetzt am Blutbild auch schon mal abschätzen, weil HDL und Triglyceride werden von dem Hausarzt in aller Regel auch mal gemessen. Und wer da einen Wert hat, HDL 40, Triglyceride 150, dann, wenn man das teilt, hat man da plötzlich einen Faktor, Triglyceride durch HDL hat man plötzlich einen Faktor von 3,5 oder 4 und man möchte einen Wert unter 1,0 haben. Ne? Man möchte halt einfach, dass die Triglyceride kleiner sind wie HDL. Das ist absolut entscheidend, weil das die Qualität des Cholesterins oder das, was man im Körper hat, beschreibt. Und die Qualität ist das Wichtige für die Gefäßgesundheit und die Herzgesundheit.
Ja, spannender Zusammenhang auf jeden Fall. Jetzt fällt mir noch ein Stoff, sozusagen das Lipoprotein A, über das wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben jetzt schon diesen unterschätzten Zusammenhang von Insulin und Cholesterin behandelt, was ich wirklich, wirklich spannend finde. Denn ich denke, das ist auch ganz schön unterschätzt, weil ja auch oft, und das ist ein großes Problem, es wird halt einfach dann oft, sie haben hohes Cholesterin, na gut, dann Statine und tschüss. Da gibt's gar nichts anderes. Und das ist in der Praxis oft der Fall, finde ich sehr, sehr traurig. Habe ich jetzt oft auch miterlebt, deswegen kann ich das so sagen. Aber jetzt erstmal zu dir, Lipoprotein A. Welche Rolle spielt das jetzt? Warum wird das gemessen? Und du hast vorhin schon gesagt, Lipofett, Protein, Eiweiß, was macht das?
Lipoprotein A ist ein Risikowert, sollte zumindest mal festgestellt werden, wenn man jetzt so ein bisschen Angst gemacht bekommt vielleicht auch. Lipoprotein A ist kein Standardwert, genauso wie Ox-LDL kein Standardwert ist. Das heißt, diese Nicht-Standardwerte sind unter Umständen, sind auf jeden Fall Igelleistungen, man darf sie schön selbst zahlen. Und bei Ox-LDL weiß ich, das kostet in aller Regel also 30 Euro. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger, teurer. Wird vom Labor auch eingeschickt. Die meisten, sagen wir mal, Hauslabore machen das nicht selbst. Die großen Labore wie IMD oder so, die machen das natürlich selbst oder ganz immun. Wenn man da von einem Heilpraktiker das Blut abgenommen bekommt und dahin geschickt wird, dann die machen das direkt. Aber kleinere Labore in einer Kleinstadt, die schicken das auch selbst ein. Und Lipoprotein A ist eine Unterart der Lipoproteine, also so, es ist so ähnlich wie LDL. Und es ist halt in aller Regel ein relativ niedriger Wert. Wenn dieser Wert über der Grenze ist, dann spricht das für eine Entzündung der Blutgefäße oder gar Herzkranzgefäße irgendwo im Körper, weil der Wert normalerweise sehr, sehr niedrig ist. Er ist ein Risikowert und man muss dann, ich würde da dann empfehlen, das Buch von Herrn Diehl zu kaufen. Der hat ein Buch zu Lipoprotein A geschrieben. Das würde ich dann ganz aufmerksam lesen. Ich habe ein paar Tipps daraus auch noch in meinem Ratgeber auch drin. Und das hat ganz viel letzten Endes, wie Oxy-LDL, ganz viel mit Entzündung beziehungsweise Oxidation zu tun. Es wird wahrscheinlich von der, ich weiß nicht, ob es ein Medikament gibt, ich glaube nicht, es gibt kein Medikament, glaube ich, was, aber ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht gibt es da auch eins, was Lipoprotein senken kann. Auf jeden Fall ist das, wenn man so will, ein Risikoparameter. Ne? Deswegen mein ganzheitlicher Arzt damals in Berlin hat den bei der Erstanamnese mitgemessen, bei mir war er niedrig, der ist nicht da, also der ist gesund niedrig und wurde dann anschließend auch nie wieder überprüft, das spielt dann keine Rolle. Also es ist häufiger dann so, dass der Wert halt einfach, aufgrund von Entzündungen oder sowas dann erhöht ist. Oder man kann so alle 5 Jahre mal bestimmen lassen, sowas.
Apropos Risikofaktor und apropos Entzündung, da kommen wir noch zu einem Wert, den ich noch gerne nennen würde. Das ist der CRP-Wert. Ich glaube, den kennen auch manche, weil er da doch ab und zu gemessen wird. Warum ist der oft bei einer Entzündung gefährlicher als so der Cholesterinwert selbst? Und wie hängt auch so eine chronische Entzündung auch mit Cholesterin zusammen?
Der CRP-Wert vermeldet einmal im Körper, dass eine systemische Entzündung vorhanden ist. Und in aller Regel sollte der CRP-Wert auch wie Lipoprotein sehr, sehr niedrig sein. Es gibt sogar extra noch den High-Sensitive CRP-Wert. Und wenn man keine systemische oder wenn man gesund ist, dann ist der Wert auch unter 0,2 Einheiten. Mhm. Und sobald der, sagen wir mal, man muss immer auch ein bisschen aufpassen, hier darf man 2 Tage keinen Sport machen. CRP geht durch Sport hoch. wie auch zum Beispiel die Leberwerte oder viele andere Blutwerte sich durch sportliche Einheiten, vor allen Dingen anstrengend sportliche Einheiten, so ein High-Intervall-Training oder so, sehr, sehr stark 2-3 Tage lang verschlechtern. Deswegen, das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel auch Cortisol oder sowas, das geht dann alles hoch und das verzerrt das Blutbild und das bringt dann nichts. Also da macht man sich die ganze Auswertung kaputt. Ja, und CRP zeigt halt auch dann unter Umständen Gefäßerkrankungen an. Ja, wenn der Wert, sagen wir mal, ja, wenn der Wert über so 1-2 ist, so eine Grauzone, und wenn der über 2 ist, ich weiß, dass da Hausärzte leider in aller Regel auch nicht viel machen. Habe ich bei meinem Paps schön gesehen, der hat einen Wert von 5,5 und der Arzt fragte ihn dann nur, ja, vor 10 Jahren war das, und dann meinte ich, du, da müssen wir aber was tun. Und der Arzt meinte nur, ja, was willst du denn machen? Dir geht's doch gut. Ja, ich kann auch so lange warten, bis der Patient umkippt. Aber ich kann auch was tun. Und man kann ja da mit halt wieder mit Nahrungsergänzung und Ernährung auch was dran machen. Ne? Man kann da mit NAC, mit Vitamin C, Vitamin E, also man kann dafür sorgen, dass der Körper auch einfach bessere sogenannte antioxidative Kapazität hat, dauerhaft. Tatsächlich ist das dadurch, ne, mein Papst hat die Woche gerade den 81. gefeiert. Und so haben wir den Wert auch, ja, danke, wieder in den Griff gekriegt. Und der Hausarzt hat halt leider gar nichts gemacht. Vielleicht hat er auch einfach keine Zeit dazu, um sich, das ist ja leider auch so, der kann ja, ne, ich glaube, was weiß ich, der
wird. Die 7 Minuten reichen nicht.
Genau, die 7 Minuten, um mal zu erklären, dass man hier und da sich vielleicht anders ernährt, ist halt auch ist halt einfach auch ein Riesenproblem, das in der Zeit rüberzubringen.
Ja, absolut. Nochmal zu den Statinen, da sind wir ja auch immer noch in der Praxis sozusagen, in der Arztpraxis. Welche Statine oder wann ist es jetzt sinnvoll, wann nicht? Du hast jetzt auch von Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen, fand ich auch spannend, sind auch einige in deinem Ratgeber mit drinnen, auch zum Beispiel Q10, was ich da super spannend fand, dass du auch diesen QC und auch die Statine in Zusammenhang gesetzt hast. Das heißt, mehr oder minder, okay, wer jetzt Statine einfach mal so vorsichtshalber nimmt, weil das passiert ja leider öfters mal, dass ja, Cholesterin ist hoch, dann nehmen sie mal die Statine vorsichtshalber, dass dann die körpereigene Regulationsfähigkeit fast schon ja, unterbrochen oder auf jeden Fall gemindert wird, was ich tatsächlich auch wirklich gefährlich finde. Ja, aber ich glaube, ich gebe dir das Wort zu Statinen, Nutzen oder Risiko.
Ja, Ich zitiere da Professor Dr. Robert Lustig, also meinen Namensvetter sozusagen. Der ist vom Fach, der ist Mediziner. Und von dem habe ich die Präsentation sozusagen auf einer Seite im Ratgeber zusammengefasst. Der hat eine Meta-Analyse vorgestellt, eine sehr, sehr aktuelle Meta-Analyse vorgestellt. Die Studie ist selbstverständlich auch im Ratgeber drin verlinkt, wo dargestellt wurde, dass Statine bei Patienten, die noch keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten, also präventive Einnahme von Statinen exakt gar nichts gebracht hat am Auskommen. Null. Keinen Nutzen. Ja, es sieht anders aus, wenn eine Vorerkrankung da ist. Mhm. Ne? Das ist ein anderes Thema. Dafür gibt's dann durchaus einen kleinen Nutzen von Statinen. Ich würde immer sagen, ja, was hier im Ratgeber drin steht, bitte trotzdem machen, ja, weil die Qualität und das Essverhalten ist primär wichtig. Aber unter Umständen ist es dann auch angesagt, eine Zeit lang ein Statin zu nehmen, um zum Beispiel, Statine sind auch entzündungshemmend. Also ne, die sind tatsächlich auch in der Lage, CRP dann nach unten zu bringen, ne, und haben dann natürlich auch einen Nutzen. Ja, aber rein präventiv nur genommen, weil zum Beispiel jetzt das Gesamtcholesterin bei 230 liegt und das Labor, das ist eins, was mich total fuchsig macht, ja, dass das rot ausgewiesen wird, hier bei dem Labor in Paderborn, wo ich bin, alles über 190 wird rot dargestellt, erhöht, und das ist komplett falsch. Ja, im Ratgeber habe ich eine Studie drin, an über 12 Millionen ausgewerteten Blutproben, wo die niedrigste Gesamtsterblichkeit mit einem Wert von 230 Milligramm pro Deziliter einhergehen. Und nicht etwa 160 oder so, sondern 230. Und alles über 190 wird rot dargestellt. Also da sieht man auch, dass hier ganz viel im Argen ist, weil das jegliche wissenschaftliche Wissenschaftlichkeit vermissen lässt, diese Aussage.
Ja.
Das ist einfach komplett falsch. Und ich hatte jetzt gerade ein schönes Beispiel von einer älteren Dame, die mich verzweifelt angerufen hatte. Sie hatte perfekte Blutwerte, ja, Triglycerid, also die war auch über 80, deutlich über 80 schon, hatte Triglyceridwerte von paar 60, HDL war bei über 70, Gesamtcholesterin war halt bei 230, weil sie sich auch Low Carb ernährt, da ist das normal, vollkommen normal. Sie hat ein 1A Blutbild und der Arzt bestand darauf, dass sie Statine nimmt. Ja. Sie hat sich dann so viel Angst machen lassen, dass sie es eingenommen hat. Und innerhalb weniger Tage fingen Muskelschmerzen an. Sie wurde vergesslich. Sie bekam Magenschmerzen, hat dann Ibuprofen noch genommen. Oh. Da wurden die Magenschmerzen noch viel schlimmer. Und sie hat dann einen hellen Moment gehabt. Sie hat das ganze Zeug in den Mülleimer geschmissen.
Sehr gut.
Nach 3 Tagen war der Spuk vorbei. Die Muskelschmerzen waren weg, die Magenschmerzen waren weg. Und sie hatte halt dann gefragt, sie wollte dann nochmal bestätigt haben von mir, ob denn ihre Blutfettwerte okay sind, ne? Dass sie das meinte ich, ja, da, es gibt überhaupt keinen Anlass, ne? Sie haben keine Vorerkrankung, also auch keine Vorerkrankung gehabt, nichts. Und das nur halt, weil die Labore gewisse Blutwerte, aus welchen Gründen auch immer, hey, ich habe das, aber das lassen wir mal außen vor, keine Vermutungen, es ist halt leider aktuell so, so darstellen, ne? Und die neuen wissenschaftlichen Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre komplett ignorieren zu diesem Thema. Das ist erst traurig.
Ja, das ist auf jeden Fall eine verrückte Geschichte und ich glaube gar nicht, dass diese Geschichte so selten ist. Nein, jetzt wollen wir noch zu dem praktischen Teil kommen. Du hattest vorher nochmal Fettsäuren angesprochen. Ich habe ganz am Anfang auch mal erwähnt, Omega 3, 6, das Verhältnis, dieser Index spielt eine Rolle. Da kommen wir natürlich zu praktischen Themen wie der Mythos Butter vs. Margarine, viele Eier essen, rotes Fleisch, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl. Hast du da eine Einordnung für uns?
Ja, sehr gern. genau, kurz zusammengefasst ist die auch, glaube ich, ich weiß nicht, im Ratgeber vielleicht ganz kurz, aber da kann man mein kleines 1x1 als PDF runterladen. Da sind so 100 Ernährungstipps drin. Genau, Sonnenblumenöl bestenfalls ins Auto, in Diesel geben, aber wahrscheinlich die modernen Diesel mögen das auch nicht mehr. Der alte 190er hat das genommen. Es ist ein Industrieöl und es gehört nicht in den menschlichen Verzehr rein, muss man einfach so sagen. Ne? Und dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind nur ein Problem von den Omega-6-Fettsäuren. Wir sind es halt nicht gewohnt, diese hohen Mengen an den mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäuren zu uns zu nehmen. Das haben wir nie gehabt bis 1900. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Und wir sehen ja auch, dass wir eine wahnsinnig kranke Gesamtgesellschaft haben. In Deutschland noch ein Ticken besser als in Amerika. Aber in Amerika sind nahezu 95% der Menschen stoffwechselkrank. Das kann doch nicht gut gehen. Ja? Ja. Und das hat seine Gründe. Das ist natürlich nicht nur, dass diese pflanzlichen Öle wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl und was ist in Deutschland noch üblich? In Amerika haben sie das Sojaöl ganz stark. Das ist in Deutschland nicht ganz so verbreitet. Die haben auch noch Cottonseed Oil und ähnliche Unterarten. Das ist alles nicht für den menschlichen Verzehr gedacht. Das sollte man nicht zu sich nehmen. Was für uns okay ist, sind gesättigte Fette von rotem Fleisch zum Beispiel. Ich sehe auch zu, dass ich fast nur rotes Fleisch esse, weil das eines der wenigen Tierarten sind, die noch halbwegs vernünftig normal gehalten werden. Also ich versuche Weidetierfleisch zu bekommen, so gut es geht, weil das letztendlich die letzte halbwegs artgerechte Fütterung ist von Tieren. Ja? Schweine und Hühner werden absolut nicht korrekt gefüttert. Ja? Die werden mit irgendetwas, was von irgendwoher transportiert wird, bestenfalls oder schlimmstenfalls aus Brasilien, und werden mit diesem angebauten Sojazeugs gefüttert, was absolut absolut zum Haare raufen ist. Deswegen, Weidetierfleisch, das sind eigentlich auch gute Fette zum Kochen. Ich mag es tatsächlich nicht so. Ich habe es mal ausprobiert, mit Rinderfett zu braten. Das ist an sich super, also von der Biochemie her, aber mir hat das nicht so geschmeckt. Ich mag mein Olivenöl. Olivenöl ist relativ harmlos, habe ich jetzt gerade auch in den News fertig gemacht. Für uns Menschen, ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig viele Vorteile hat. Die Polyphenole sind natürlich auf jeden Fall wertvoll. Die verhindern auch beim Braten auch wiederum Oxidation und so weiter. Also die sind, das ist schon eine feine Geschichte. Es schmeckt mir sehr gut. Ich mag Olivenöl. Und Olivenöl ist, das zeigt sich wohl über die letzten 100 Jahre auch unbedenklich für uns menschlichen Verzehr. Kokosöl kann man noch nennen. Wenn man mal schärfer anbraten will, ist Kokosöl sehr gut geeignet. Wer es verträgt, ich vertrage leider kein Milcheiweiß, aber Butter ist okay. Butter kann man auch nehmen. Und alle anderen Fette aufgrund des hohen Gehalts an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist sehr, sehr bedenklich bezüglich OxLDL, Oxidation allgemein im Körper. Das bleibt ja nicht beim LDL stehen, das überträgt sich ja weiter. Und auch Entstehung dann letzten Endes ja von schweren chronischen Erkrankungen. Deswegen meide ich diese Geschichten komplett, gibt es bei uns nicht.
Ja, muss ich mir an dieser Stelle, muss ich gleich mal sagen, ich habe am Wochenende tatsächlich Pommes und Burger gegessen und jetzt fühle ich mich gerade richtig schlecht. Aber ich glaube, am Ende kommt es auch ein bisschen auf das an, dass man etwas ausgewogen macht. Muss man auch dazu sagen, ich glaube, man muss auch vielen Leuten so ein bisschen, viele Leute haben Angst, ihre Ernährung und ihr Leben umzustellen, weil sie von heute auf morgen auch nicht so strikt leben können, was ich total nachvollziehen kann. Ich glaube aber, dass man da eine Balance auf jeden Fall schaffen kann und kleine Teile auf jeden Fall ändern kann. Was ich zu Olivenöl noch sagen wollte, ist, dass es leider sehr, sehr oft verfälscht, und das heißt mehr oder minder gepanscht, gemischt ist. Das ja. Heißt, da haben wir dann auch wieder ein bisschen Sonnenblumenöl oder sonstiges, also im besten Falle Sonnenblumenöl drin. Es gibt auch welche, wo dann Motoröl oder sowas drin ist. Kann man sich einfach tatsächlich bei Google einfach mal die Studien, Ökotest und diese ganzen Tests mal anschauen. Ist immer wieder erschreckend, muss ich sagen, aber auch spannend zu sehen, was ist wirklich gut. Investiere ich da nochmal in ein gutes Öl? Da einfach mal ein bisschen genauer hinschauen. Genau, Omega-3, Omega-6, das Verhältnis. Was würdest du sagen, wenn du sagst, okay, die Feli, die hat jetzt am Wochenende Pommes gegessen, weißt du was, dann supplementier doch hier an der Stelle nochmal Omega-3, dass das Verhältnis stimmt, oder sagst du dann, sehr schwierig?
Schwierig. ich hätte dir empfohlen, den Tag noch Antioxidantien mitzunehmen, um die stark oxidierten Fette, die in der Fritteuse entstehen. Du hast, also Punkt 1, ich esse das übrigens auch 1-2 Mal die Woche, ja, Burger mit Pommes, aber es wird folgendermaßen gemacht. Die Burger werden zu Hause mit eigenem Rinderhack, Bioland, selbst geformt und werden in Olivenöl ausgebacken. Und die Pommes werden in Olivenöl in der Pfanne zubereitet. Und jetzt hat man kein Problem mit dieser schnell gemachten, leckeren Speise. Leider ist es so, dass es im Restaurant heutzutage die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, es passiert tatsächlich das Schlimmste, was es gibt, die werden erhitzt auf 180 Grad und man weiß aus der Chemie, eine Reaktion braucht immer eine Startenergie. Wunderbar, ist da auch so, und es entstehen krebserregende Stoffe. Das ist halt das Problem. Das ist nochmal eine Stufe schlimmer als nur ein OxLDL. Ich will jetzt auch keine Angst machen, mal zu essen ist jetzt, es ist mal zu essen, aber es gibt viele Menschen, die da täglich hinfahren. Und das ist natürlich dann immer, weil alles, was wir mehrfach die Woche machen oder gar täglich, ab da wird es zu einem Problem. Ja. So auch zum Beispiel die Spiegeleier, die werden morgens in Olivenöl gemacht bei uns, beziehungsweise wir essen ganz gerne Rührei, lieber als Spiegelei. Und da finde ich es sehr, sehr sinnvoll, Olivenöl zu nehmen, weil halt auch Polyphenole drin sind, die dann wiederum das Cholesterin und die Fette schützen. Und das Ganze natürlich auch nicht zu sehr zu heiß gebraten. Ist ein Riesenunterschied, als wenn ich da jetzt Sonnenblumenöl nehme, was sofort anfängt zu reagieren. Ja. Ja, das ist halt einfach Basischemie. Und das, wie gesagt, das sind dann tatsächlich gibt's ja auch diverse Ärzte, die in Amerika schon seit Jahren auf die Straße gehen und halten eine Packung Zigaretten versus eine Packung Pommes in die Kamera und fragen halt rhetorisch, was glaubt ihr, was giftiger ist für uns Menschen, ne? Und das Kranke ist tatsächlich, ne? Die Pommes, die sind so randvoll mit Giften, die beim Entstehen, beim Herstellen, zumindest in Amerika, dieser Pommes in der Fritteuse leider entstehen durch die Hitze und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das will man eigentlich gar nicht wahrhaben. Also das ist, ja, das ist schlimm. Und Astaxanthin als starkes Antioxidant oder Vitamin C wäre den Tag sozusagen ratsam gewesen, dazu zu nehmen. Ich esse das seit, ja, also ich würde da tatsächlich gar nicht, ja, ich gehe seit über 20 Jahren da nicht hin. Seit ich, ich mochte das so, auch generell nicht so. Ich hatte da schon immer ein schlechtes Bauchgefühl, sagen wir mal.
Ja, zu Recht, auf jeden Fall.
Leider zu Recht, wobei, ne, man kann ja sagen, wie gesagt, in den 70er Jahren, als das in Rinderfett ausgebacken waren, als die Pommes in Rinderfett ausgebacken waren, die Amis wollen ja dahin zurück, der Kennedy will das ja wieder einführen, dagegen ist wenig zu sagen. Ja, es entstehen dabei beim starken Erhitzen von Kohlenhydraten entstehen auch noch irgendwelche, sagen wir mal, Moleküle, die nicht so optimal sind. Aber es ist viel, viel ungefährlicher, als dass das in mehrfach ungesättigten Fettsäuren ausgebraten wird. Das ist ein Riesenproblem.
Krass. Auf jeden Fall, die letzte Frage, die ich dich noch stellen möchte, und dann sind wir auch durch, ist einmal, Eier erhöhen den Cholesterinspiegel. Wir haben ja schon erhöhen Cholesterinspiegel generell die Negativität genommen, würde ich sagen. Aber wie hängen Eier und Cholesterin zusammen?
Ja, Eier enthalten Cholesterin und der Körper ist ja dankbar dafür, wenn wir es essen. Es gibt da eine wunderschöne Studie, Einzelfallstudie von einem Studenten, glaube ich, der irgendwie 700 Eier im Monat gegessen hat.
Oha!
Ja, muss man erstmal hinkriegen. und die Cholesterinwerte waren vollkommen normal. Also das ist so eine Legende. Ja, die das kommt halt von der ganzen falschen Idee, dass generell überhaupt, da basiert ja ganz viel Falsches, ja. Da kommt, sagen wir mal, ne, der fehlgeleitete Anspruch, Mensch, ich muss mein Cholesterin so niedrig haben, wie es nur geht, ne, ist falsch. Ja. Ne, und ne, wenn man von einer falschen Voraussetzung an, ausgeht, dann macht man halt ganz viele Fehler. In der Mathematik weiß man das sofort, da ist der gesamte Beweis falsch. Ja. Wenn die Voraussetzung falsch ist, ist leider die Beweisführung falsch. Ja. Und so ist es aber auch in der Logik, ja, weil Mathematik ist nun mal sehr, sehr logisch. Und hier ist es auch so, ne, davon auszugehen, von dieser falschen Annahme aus den 1960er Jahren, da leiden wir heute noch drunter, dass dann gesagt wird, ja, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die reduzieren ja das Cholesterin. Ja, das stimmt, das tun sie, aber das wollen wir gar nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Und die Eier erhöhen nicht den Cholesterinwert. Der Cholesterinwert, wenn der hochgeht, kommt der von der Leber. Und zwar, das haben wir noch vergessen zu erwähnen, es steht immer der Verdacht dann nahe, dass der Körper zu viel Oxidationsprobleme hat, weil Cholesterin auch als Antioxidant vom Körper eingesetzt wird, wenn er nicht vernünftig sich anderweitig wehren kann. Also sprich, wenn man nicht eine vernünftige Versorgung mit Vitamin C, mit Vitamin E, Vitamin E arbeitet ja genau in den Fettmembranen drin, Vitamin C außerhalb, Polyphenolen und anderen pflanzlichen Sekundärstoffen, die wir in einer guten, gesunden Mischkost, ich bin ja kein Carnivore, ich bin ja ein Omnivore-Vertreter, weil ich sage, das ist das, was wir laut anthropologischen Untersuchungen die letzten 12.000 Jahre gegessen haben. Wir haben immer eine Mischung gegessen. Mhm. Und deswegen sollte man nicht in irgendein Extrem verfallen. Das ist nicht
gut. Denke ich auch.
Ja. Und
Was ich noch als Exkurs kurz erwähnen wollte, weil ich das auch als so einen kleinen Aha-Moment empfunden habe in deinem Ratgeber, ist einmal, wie Studien gemacht werden und welchen Studien man in Anführungsstrichen Vertrauen oder Glauben schenken kann. Dort ist einmal epidemiologisch, das heißt mehr oder minder kriegst einen Fragebogen und füllst halt was aus. Und da finde ich ganz amüsant, wie du geschrieben hast, naja, als ob man sich erinnern kann, was man ein Jahr lang alles gegessen hat und geschweige denn, dass man die richtigen Angaben macht. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie, die frage ich, was sie die ganze Woche gegessen haben, die können sie nicht mehr erinnern, was sie gestern gegessen haben. Ja? Dass das super schwierig auszuwerten ist und das eher Doppelblindstudien und dass du eben darauf achtest, dass du auch Studien auswählst, die sozusagen eine gewisse Relevanz haben, weil die eben auch sinnhaftig gemacht werden, möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass das nochmal sehr, sehr wichtig und richtig ist und bei der Gelegenheit man vielleicht auch mal sich ein paar Studien anschaut und die mal durchliest, weil ich glaube, so kann man auch einen Gesamteindruck bekommen, wie kann ich in Zukunft ja, auch gewisse Werte für mich auswerten oder sehen.
Richtig. Ja. Und was man dazu noch sagen muss, ist, dass epidemiologische Studien, Untersuchungen besser eigentlich, immer nur einen Verdacht liefern dürfen. Man darf immer nur einen Verdacht äußern. Es ist nie ein Beweis.
Ja.
Egal wie logisch oder unlogisch das ist, ne? Weil man sieht, der Mensch ist so komplex. Die meisten sind auch total überrascht, wenn man ihnen sagt, wenn du zu viel Kartoffeln isst, dann gehen deine Triglyceride, deine Fette im Körper radikal nach, oder Kartoffeln sind jetzt, aber nehmen wir Nudeln, ne? Wenn du zu viel Nudeln isst am Tag und dazu noch vielleicht einen Softgetränk trinkst, dann gehen deine Fette im Körper oben durch die Decke. Und da denkt ja niemand dran, weil er denkt, wieso, ich esse doch gar keine. Ja. Ich esse Nudeln, was weiß ich, mit Hacksoße, aber halt eine Riesenportion. und trink, gut, eine Cola dazu, ist doch kaum Fett. Ja, das Hack ist auch total fettarm. Ja, und das ganze Fettarm ist auch komplett falsch. Ja, das
kommt
auch dazu.
Absolut.
Ja, das Fett, es müssen halt die richtigen Fette sein, die für uns Menschen, die wir halt, und da kommt immer dann halt, ne, deswegen habe ich mich ja auch so intensiv mit Anthropologie beschäftigt, die untersucht, weil man versucht dann halt zu verstehen, ja Mensch, wie haben wir uns denn ernährt, ja, bevor wir angefangen haben, crazy zu gehen und von der Wirtschaft uns sagen zu lassen, wie wir zu essen haben. Mhm. Also sprich die letzten 100 Jahre, wo massiv Einfluss genommen wurde mit den verschiedensten Produkten und Vorgaben, die ja mehr oder weniger alle aus der Wirtschaft kommen und auch zum Teil gar nicht untersucht waren. Ne? Ja. Die ganze Ernährungspyramide in Amerika ist nie untersucht. Man braucht sie heutzutage nicht mehr untersuchen, weil wir in einer Vollkatastrophe gelandet sind. Und jetzt endlich, die Nina Teichholz, die ich ja in meinen Büchern auch drin zum Teil zitiere, die hat jetzt massiv sozusagen Einfluss gewonnen und oder auch ihre, ja, hat ja auch hervorragende Pionierarbeit geliefert, ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich glaube, das gibt's auch auf Deutsch. Big Fat Surprise heißt es auf Englisch, das Buch. Und es ist auch sehr, sehr lesenswert. Das ist die lange Ausführung von meinem Kapitel sozusagen über Cholesterin und Fette. Also wer das nochmal ausgiebig lesen will, das von Nina Teichholz kann ich auch absolut empfehlen. Oder in meinem Low Carb Long Life Buch ist ein schönes Kapitel über Cholesterin drin. Wie gesagt, auch das ist auch for free, für kostenlos auf meiner Webseite. Das habe ich aber absichtlich nicht nochmal in den Ratgeber mit reingehängt, weil das andere ist halt auch, kann man sich ja einfach runterladen und lesen. Und ich wollte das auch nicht Copy and Paste sozusagen machen, sondern habe da, glaube ich, auch kurz drauf verwiesen im Ratgeber. Wer das etwas nochmal die Historie und so weiter auch sich durchlesen will, ist da zusammengefasst. Und ja, das ist halt sozusagen ein Riesenproblem, dass auf Basis falscher Annahmen da so getan wurde, als hätte man einen Beweis, beziehungsweise man die Beweise, die man gesammelt hat, komplett ignoriert hat. Ne? Das Team, ich glaube, das wusste das sogar in 1960. Angel Keys war Biologe, also so ein bisschen von Statistik musste er eigentlich Ahnung haben. Man hat ja diese riesengroße Minnesota-Studie, ne? Da hat man tatsächlich eine Doppelblind-Studie mit 7500 Menschen insgesamt durchgeführt. Patienten waren es da, die in der Psychiatrie, geschlossene Psychiatrie waren, also die konnten nicht weglaufen, die haben das Essen vorgegeben bekommen, das war beste Voraussetzung, wie es wahrscheinlich auch nie wieder geben wird. Und man hat da festgestellt, dass der Verdacht, die gesättigten Fette hätten sozusagen die negative Wirkung auf die Herzgesundheit, war komplett widerlegt. Und man hat dieses Ergebnis über 20 Jahre nicht publiziert, weil man so enttäuscht weil die Aussagen halt widerlegt, aber ja, das ist keine Wissenschaft. Die haben da schon die Wissenschaft mit Füßen getreten, dass sie diese Veröffentlichung damals nicht gemacht haben. Ja, das ist ein echtes Vergehen an der Wissenschaft und an uns Menschen.
Tja, krass. Naja, Zeiten ändern sich und jetzt ist, glaube ich, die Zeit definitiv da. Ich bedanke mich an dieser Stelle, Robert, für deine Expertise. Ich glaube, wir haben jetzt innerhalb von einer Stunde mal das so richtig runtergerappt, das Thema, und auf den aktuellen Stand gerade gebracht. Ich hoffe, wir konnten ganz vielen Leuten oder du vor allem hier so eine gewisse Einschätzung geben und beim nächsten Mal, wenn sie beim Hausarzt oder bei der Hausärztin sind, auch wissen, was sie sagen, was sie mitnehmen, was sie machen sollen und sich nicht mehr so hilflos fühlen, weil ich glaube, das ist gerade das, wie wir uns gerade fast alle fühlen. Ja. Danke dir, Robert, und bis zum nächsten Mal.